der Einordnung. Danke.
Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Herber. Herr Paul, Sie haben nicht das Wort. Herr Paul. Ruhe. Frau Klingel auch, Sie auch. Ja. Wenn es notwendig ist, können Sie es draußen machen. Bitte, Herr.
Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ergänzend zu der von der AfD-Fraktion bereits in diesem Rahmen behandelten großen Anfrage zur Kriminalitätsentwicklung auf Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen vom September 2023 hat sie jene Anfrage für den Gesamtzeitraum des Jahres 2023 erneut gestellt, um die Zahlen im Zeitverlauf vergleichen zu können. Offen gestanden bin ich immer wieder aufs Neue erstaunt, wie lernunwillig Sie sind. Sie haben es nämlich tatsächlich fertiggebracht, dieselben Fragestellungen wieder reinzugeben, obwohl die zurückliegende Antwort des Ministeriums und auch die Debatte nachvollziehbar deutlich gemacht haben, dass sich einige Ihrer Fragen entweder methodisch oder aufgrund der unzumutbaren monatelangen Auswertedauer in den angefragten kombinierten Faktoren überhaupt nicht beantworten lassen. Ich habe es wirklich versucht, Ihrer Anfrage dann einen Hauch von Konstruktivität abzugewinnen, und ich bin auch wirklich ein fantasievoller Mensch, aber da ist bei Ihnen einfach Hopfen und Malz verloren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nichtsdestotrotz sind die einfachen Zahlen im Vergleich interessant. Da braucht es aber keine große Anfrage, da legt man die PKS nebeneinander und schaut drauf. Ich habe es letztes Mal gesagt und ich werde es auch dieses Mal wieder sagen. Es ist wichtig, dass wir als Demokraten uns dem Problem der Kriminalität von Nichtdeutschen stellen und diese auch als Herausforderung für die innere Sicherheit benennen. Und zwar nicht mit Schaum vom Mund, sondern sachlich und nüchtern mit einem kühlen Kopf. Denn nur so lassen sich die richtigen Schlüsse ziehen. Was nicht passieren darf, was wirklich nicht länger passieren darf, das ist, dass wir aus falschen Toleranzvorstellungen die Beschreibung der Realität den Rechtsaußen überlassen, die sie dann für ihre Zwecke missbrauchen. Schauen wir uns also die Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung im öffentlichen Raum an, mit dem Gesamtzeitraum des Jahres 2023 als Referenzwert. Die in der PKS registrierten Straftaten im öffentlichen Raum sind in Rheinland-Pfalz im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen auf nun 88.870 Fälle. Die Straftaten gegen das Leben sind zwar leicht zurückgegangen, allerdings ist hier jede einzelne immer noch eine zu viel. Die PKS weist für das Jahr 2023 erneut einen deutlichen Anstieg bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aus. Und im Jahr 2019 waren es 610 Taten, im Jahr 2023 sind es 775 und damit fast jeden zweiten Tag eine mehr als noch vor wenigen Jahren. Auch die registrierten Zahlen bei Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit steigen weiter an, und das um rund 3.500 Delikte im Vergleich zum Jahr 2019. Das ist eine Steigerung um fast 10 dieser Delikte jeden Tag im öffentlichen Raum hier in Rheinland-Pfalz. Für das Jahr 2023 müssen Höchstwerte bei einfachen und gefährlichen Körperverletzungen im öffentlichen Raum festgestellt werden, und es werden ebenfalls Anstiege bei Fällen sexueller Belästigung und dem verabscheuungswürdigen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen verzeichnet. Was wir von jetzt an zusätzlich weiter beobachten müssen, ist die Entwicklung der Zahlen im Zusammenhang mit Verstößen von Cannabisprodukten, einschließlich der sonstigen Implikationen in diesem Zusammenhang. Stichworte sind hier mit Sicherheit Schwarzmarkt, Straßenverkehr und die mittel- und langfristige Auswirkung auf die Entwicklung von insbesondere Jugendlichen und Heranwachsenden. Steigt insgesamt die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum an, steigt kriminologisch wenig überraschend auch die Zahl der Tatverdächtigen an. Auffällig hier, und darüber müssen wir tatsächlich reden, ist, dass verglichen mit dem Vorjahr die Zahl der deutschen Tatverdächtigen nahezu konstant bleibt und dass somit die Steigerung beinahe ausschließlich auf nicht-deutsche Tatverdächtige zurückgeht. Schwerpunktmäßig auf Zugewanderte, namentlich Asylbewerber, Schutz- und Asylberechtigte bzw. Kontingentflüchtlinge, Geduldete und Menschen, die sich unerlaubt hier aufhalten. Von knapp 39.000 Tatverdächtigen von Straftaten im öffentlichen Raum sind knapp 15.000 Tatverdächtige und somit fast 40% Nichtdeutsche. Und hierbei am häufigsten auch im Jahr 2023 nach wie vor Tatverdächtige aus Syrien, Rumänien, der Türkei, aus Afghanistan und Polen. Und jetzt muss man die Landesregierung tatsächlich mal konkret fragen, wie verhalten Sie sich denn zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers, schwerste Straftäter auch nach Syrien und Afghanistan abzuschieben? Wir haben gestern von den Kollegen der Regierungstragenden hier schon einen Hinweis in die aus unserer Sicht richtige Richtung erkannt. Vielleicht sagen Sie dazu auch was, Herr Minister. Haben Sie einen Überblick, um wie viel es sich handelt in Rheinland-Pfalz? Das ist eine Frage, die Sie, glaube ich, leider mit Nein beantworten müssen. Aber ich werbe tatsächlich inständig dafür, Herr Minister, dass Sie nächste Woche bei der Innenministerkonferenz in Potsdam für eine Lösung dieses Sicherheitsproblems sich einsetzen. Und anders als besorgniserregend kann man leider auch die Entwicklung der Tatverdächtigen im Kindesalter nicht nennen. Waren es im Jahr 2019 noch 661 Tatverdächtige, sind es im Jahr 2023 bereits 1060 Tatverdächtige im Kindesalter. Das ist eine Steigerung um 60%. Und das über lediglich 5 Jahre. Verglichen mit nur wenigen Jahren zuvor muss der realistische Betrachtung leider festgestellt werden, dass die Zahlen der PKS einen sicherheitspolitischen Trend in die völlig verkehrte Richtung aufweisen. Ein Trend gesellschaftlicher Verrohung, der dringend gebrochen werden muss. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht einen Staat, der für innere Sicherheit sorgt und die Entwicklung nicht nur ernst nimmt, sondern auch Konsequenzen daraus zieht und vor allem auch Maßnahmen trifft, um die teils fatalen Entwicklungen im Bereich der Kriminalitätsentwicklung im öffentlichen Raum zu stoppen. Wir haben dazu einen Antrag vorliegen, den besprechen wir später. Dankeschön.
Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr von Heusinger.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, wissen Sie, was ich hier habe? Hier habe ich meine Rede aus dem Februar 2024. In dem Plenum haben wir genau über das Thema gesprochen, was die AfD versucht, jetzt noch mal zu instrumentalisieren, nämlich die Statistik PKS. Und genau da haben wir sachlich und gut debattiert, auch wenn der Titel der aktuellen Debatte der CDU noch nicht so sachlich war. Und deshalb verweise ich Sie, sehr geehrte Kollegen von der AfD, auf diese Debatte, denn wenn Sie wirklich sachlich, inhaltlich diskutieren wollen und nicht nur irgendwelche Statistiken dafür beiziehen wollen, um Ihr hasserfülltes Bild von Menschen mit Migrationshintergrund zu verbreiten, dann hören Sie sich diese Debatten an, dann hören Sie sich die Argumente der demokratischen Fraktionen an und funktionalisieren Sie nicht Statistiken für Ihre hasserfüllte Politik. In diesem Sinne, ich werde an dieser Debatte hier nicht teilnehmen, sachlich diskutieren, das werde ich und da freue ich mich drauf bei Top 20 und dem Antrag der CDU. Vielen Dank.
Für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner der Herr Abgeordnete Fernes.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, beginnen will ich mal damit, lieber Kollege Herber, dass ich Ihnen ausdrücklich meinen Dank ausspreche, weil Sie genau das getan haben, was die demokratischen Fraktionen in diesem Parlament gemeinsam auszeichnet, weil sie nicht auf den schlüpfrigen Pfad des Populismus eingebogen sind, den die AfD versucht hier zu bereiten, sondern sich ganz nüchtern und sachlich mit den Fakten auseinandergesetzt hat. Und deswegen will ich ausdrücklich sagen, dass ich es Ihnen gleich tun werde. Der Versuch der AfD, hier aus Zahlen Angst zu schüren, ist ebenso gewohnt wie durchsichtig. Und jetzt wissen wir, dass wir uns mit Phänomenen auseinandersetzen müssen. Das ist unsere Aufgabe. Und gleichzeitig will ich dann ein paar Realitäten in dieser Debatte doch auch mal erwähnen. Die Wahrscheinlichkeit, in diesem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, durch die Gewalt eines anderen Menschen zu Tode zu kommen, war noch nie so gering, wie sie in der derzeitigen Zeit ist. Jeglicher Versuch, irgendeine Panik davor zu bereiten, dass einem insbesondere schwerste Gewalt irgendwie an jeder Ecke droht, ist schlicht und ergreifend unseriös und populistisch. Jedes einzelne Tötungsdelikt ist eines zu viel und jedes einzelne Tötungsdelikt, auch im Versuch, ist unerträglich. Und deswegen werden diese Delikte mit den schärfsten Sanktionen, die unser Rechtsstaat kennt, auch konsequent bestraft. Die Aufklärungsquote ist in keinem Deliktsfeld so hoch wie im Bereich der Tötungsdelikte. Und das hat im Übrigen auch seinen Grund nicht nur in der hervorragenden Arbeit der Polizei, die ich an dieser Stelle ausdrücklich loben will, sondern eben auch darin, dass Tötungsdelikte in aller Regel aus einer Beziehungskonstellation, welcher Art auch immer, zwischen Täter und Opfer resultieren. Die Wahrscheinlichkeit im öffentlichen Raum, und diese Taten sind, wenn sie passieren, schrecklich. Sie sind schrecklich, weil es Tötungsdelikte sind. Sie sind auch schrecklich, weil sie natürlich das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung massiv erschüttern. Aber die Wahrscheinlichkeit, von einem Menschen einfach aus einer Zufallskonstellation im öffentlichen Raum schwer geschädigt, gar getötet zu werden, ist erfreulicherweise in diesem Land so gering wie in kaum einem anderen Land der Welt. Und das muss man in einer solchen Debatte dann auch sagen, weil die Realitäten, die eben ein Stück einer Beunruhigung entgegenwirken, genauso benannt werden müssen. Dazu kommt, und das haben wir gestern debattiert, und da gibt es auch eine ganz breite Einigkeit, dass natürlich diejenigen, die Gastrecht in diesem Land, Schutzrecht missbrauchen, und zwar missbrauchen für schwere Straftaten, gegebenenfalls auch konsequent zurückgeführt werden müssen. Da gibt es doch auch keine Meinungsverschiedenheiten zwischen auch demokratischen Fraktionen, wenn es um Straftäter geht. Allerdings kann sich Rechtsstaat nicht dadurch bewähren, dass er sich abschafft. Und wenn unser Bundesverfassungsgericht bei bestimmten Staaten aufgrund der unerträglichen Menschenrechtssituation gegebenenfalls auch wieder eine Einzelfallabwägung verlangt, die eine Straftat ins Verhältnis setzt zu dem, was einem Menschen woanders droht, dann haben wir das doch bitte als Demokraten auch zu respektieren und nicht zu suggerieren, wir könnten das in irgendeiner Form anders machen. Und wenn Sie dann immer Drittstaaten sagen, ganz ernsthaft, welcher Drittstaat soll denn die Bereitschaft haben, Straftäter aus Deutschland freiwillig aufzunehmen, wenn es nicht mal eigene Staatsbürger sind? Das sind doch alles Fantasiegebilde, Herr Bollinger, dass man irgendwie Straftäter irgendwohin verbannen könnte. Das mag ja dem geistigen Zeitalter entsprechen, in dem Ihre Partei in weiten Teilen hängen geblieben ist, aber das ist doch nicht die Realität und sowas machen wir doch bitte aus guten Gründen in einem Rechtsstaat auch nicht mehr. Im Übrigen muss man darauf verweisen, wenn es um Kriminalität im öffentlichen Raum geht, wir werden das zu späterer Stunde beim Tagesordnungspunkt, der sich mit dem periodischen Sicherheitsbericht beschäftigt, natürlich auch noch mal tun, dass man bei einigen, insbesondere weniger gravierenden Delikten, natürlich auch ein paar Dinge berücksichtigen muss in der polizeilichen Kriminalstatistik. Die polizeilliche Kriminalstatistik ist eine Hellfeldstatistik. Das heißt, dass insbesondere bei Formen nicht besonders schwerer Kriminalität natürlich die Fallzahlen ganz erheblich in einem Zusammenhang stehen, zum einen mit dem Anzeigeverhalten der Bevölkerung und zum anderen natürlich auch mit der Präsenz und der operativen Tätigkeit der Polizei. Wenn Sie die steigern, was wir in den letzten Jahren konsequent getan haben als verantwortliche regierungstragende Fraktionen gemeinsam mit der Landesregierung, dann fallen eben auch mehr Dinge auf. Wenn Sie Themen anders sensibilisieren, und deswegen will ich sehr bewusst zuletzt auf ein Feld eingehen, Sexualstraftaten sind fürchterliche Delikte, die ihre Opfer häufig für das Leben traumatisieren. Und jeder, der sich mit Kriminologie einmal beschäftigt hat, weiß, dass diese fürchterlichen Delikte auch aufgrund der psychischen Belastung, die sie verursachen, Delikte mit einem wahnsinnig großen Dunkelfeld sind. Und deswegen ist es im Grunde unerträglich, dass es diese Delikte gibt und gleichzeitig spricht vielleicht auch etwas dafür, dass man im Bereich der Arbeit mit Opfern, mit Geschädigten vieles richtig macht, wenn die Anzahl der angezeigten Straftaten nach oben geht. Herzlichen Dank.
Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Dr. Bollinger das Wort. 2 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Judex non calculat, Herr Kollege, vielleicht können Sie deshalb mit den Zahlen nichts anfangen. Aber zu der Thematik der Abschiebung in Drittstaaten. Vielleicht haben Sie sich da nicht informiert, aber Dänemark zum Beispiel hat ein entsprechendes Abkommen mit dem Kosovo, dass dort Häftlinge hinverbracht werden. Das ist auch juristisch in Ordnung. Großbritannien ist in etwas anders gelagerten Verhandlungen mit im Übrigen unserem Partnerland Ruanda. Da geht es um Abschiebehäftlinge. Das ist also schon grundsätzlich möglich, wenn der Wille da ist, da dieses Recht sozusagen zu nutzen, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Und bei Somalia zum Beispiel, da ging es ja darum, dass dieser Staat sich weigert, hier straffällige Bürger dieses Landes, die sich in Deutschland aufhalten, zurückzunehmen. Und da weise ich darauf hin, dass das ein Land ist, das von uns im Jahr hunderte Millionen Euro Entwicklungshilfe bekommt. Und da sollte man aus Deutschland im Interesse der eigenen Bürger natürlich diese Politikfelder vernetzen und darauf hinweisen, dass da ein Zusammenhang bestehen soll, dass ein Land, das von uns so viel Geld erhält, dann aber nicht sich weigern kann, wenn wir um Hilfe ersuchen, das sollte offensichtlich sein, denke ich. Ja, ansonsten, die Sie haben eben den Kollegen Herber gelobt, der hat aber nach der üblichen Anti-AfD-Polemik letztlich mir in der Sache, inhaltlich in der Beurteilung der Lage zugestimmt. Und vielleicht als Letztes noch, Sie haben wie alle anderen Vorredner darauf hingewiesen, dass man sich ja einig sei unter den anderen Fraktionen, dass gehandelt werden müsse. Nur, wissen Sie, Herr Fernes, die Probleme haben wir nicht seit gestern und nicht seit vorgestern, sondern seit Jahren. Und die Abschiebungsverweigerung letztlich auch bei schwer Straffälligen, das ist ein Thema, das wir seit Jahren beklagen, da ist nichts geschehen. Und da bin ich nicht gerade zuversichtlich, dass sich da jetzt was ändern wird. Wenn das geschehen sollte, umso besser. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat. Vielen Dank.
Abgeordneter Fernes zur Beantwortung der KI.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe in aller Kürze die Internetseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bemüht. Die Behauptung, hunderte Millionen würden in Entwicklungshilfe an Somalia gezahlt, ist schlicht falsch. Es handelt sich bei den letzten dort veröffentlichten Zahlen um 54 Millionen, die gezahlt wurden. Also insofern haben Sie ja offensichtlich, offensichtlich wollen Sie ja hier übertreiben, weil Sie ein bestimmtes Bild generieren wollen. Im Übrigen, wenn Sie sich ernsthaft mit den Fragen beschäftigen wollten, dann wüssten Sie auch, dass es in Somalia staatliche Strukturen faktisch schlicht und ergreifend nicht gibt in der Gestalt, wie wir uns das vorstellen. Und dann wüssten Sie damit um die Probleme, die es nun mal gibt, wenn man mit entsprechenden Ländern zum Beispiel erforderliche Dokumente bekommen will. Und deswegen wiederhole ich das, was ich vorhin gesagt habe, weil sich das einreiht. Wir werden unseren Rechtsstaat nicht dadurch verteidigen, dass wir ihn aushöhlen. Das Gegenteil ist richtig. Rechtsstaat muss sich immer dann beweisen, wenn es ein Stück weit auch schwierig ist. Alles andere ist nämlich keiner. Und das gilt auch bei dieser Frage. Und dann mögen Sie Beispiele haben, wenn es darum geht, aus anderen Ländern Häftlinge irgendwo, wie auch immer, zur Vollstreckung hinzuverbringen. Aber das kann doch bitte auch nicht unser Anspruch sein, gerade wenn es um Strafgefangene geht. Den Strafanspruch des deutschen Staates, und auch wenn Sie das gelegentlich mal anders versuchen darzustellen, eine Abschiebung ist eine Verwaltungsmaßnahme und keine Strafmaßnahme. Wer hier kriminell ist und so kriminell ist, dass er zu einer Haftstrafe verurteilt wird, der geht hier selbstverständlich ins Gefängnis, weil das ist, was unsere Rechtsordnung vorsieht. Und im Übrigen ist man dann auch sehr konsequent bei der Rückführung. Das sind doch alles Phantombilder, die Sie hier versuchen zu zeichnen, um Ihr Narrativ zu stärken, dass es eine Bedrohungslage gäbe, wie sie noch nie da gewesen ist. Das Gegenteil für ganz normale Bürgerinnen und Bürger ist schlicht und ergreifend richtig. Und das muss man an dieser Stelle dann auch immer wieder sagen. Das entbindet nicht von der Verantwortung, weil Kriminalitätsbekämpfung nun mal auch eine rechtsstaatliche Daueraufgabe ist. Aber Panikmache und Schaum vor Mund helfen uns da mit Sicherheit nicht weiter, Herr Bollinger.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns noch Gäste begrüßen, die bei uns im Plenum sind. Und zwar begrüßen wir Schülerinnen und Schüler der IGS in Speyer, die 12. Jahrgangsstufe, die Leistungskurs Sozialkunde. Herzlich willkommen. Weitere Schülerinnen und Schüler verfolgen unsere Debatte, und zwar das Hilder-Gymnasium in Koblenz, die 10. Jahrgangsstufe. Willkommen. Schülerinnen und Schüler aus Bidungal Montessori-Schule in Ingelheim sind bei uns. Willkommen im Landtag. Und wir freuen uns, dass Gemeinderatsmitglieder aus Niederburg hier sind. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir fahren fort in der Debatte. Der Fraktionsvorsitzende Dr. Streit von den Freien Wählern hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Anfang muss man doch zunächst mal sagen, wir leben in einem der sichersten Bundesländer, hier in Rheinland-Pfalz. Und das ist auch ein Wert. Als Zweites denke ich, es ist unsere gemeinsame Meinung, Artikel 16 Politisch Verfolgte genießen Asylrecht in Deutschland. Und dafür stehen wir ein. Und das Dritte ist, man darf bestimmte Gruppen nicht benutzen, um anderen Gruppen Angst zu machen, weil das verstößt gegen Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dort heißt es dann weiter, sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe jeglicher staatlicher Gewalt. Und wir als Parlamentarier sind diese staatliche Gewalt. Und wir dürfen deshalb nicht Menschen benutzen, um anderen Menschen Angst zu machen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch Zahlen, Daten, Fakten anerkennen, weil ansonsten begehen wir einen großen Fehler. Und diese Zahlen müssen wir nüchtern betrachten. Menschen betrachten aber die Frage der Kriminalität nicht nüchtern, sondern subjektiv. Und beim subjektiven Empfinden ist es im Verhältnis zu den Opfern genau umgekehrt proportional. Die meiste Angst haben nicht die, die die meisten Opfer darstellen, sondern die meisten Opfer sind bei jungen Männern und die meiste Angst haben betagte Damen. Und deshalb muss man auch genau dann fragen, wo passieren welche Straftaten in welcher Schwere. Und ich bin ganz bei Kollegen Fernes. Jeder Tod ist zu viel, aber auch jede Straftat ist zu viel. Und jede Ebene der staatlichen Gewalt muss sich fragen, was kann man denn dagegen tun, dass weniger Straftaten passieren? Und ich denke, es ist ganz klar, wenn der Anstieg der Kriminalitätszahlen im Ausländerbereich damit zusammenhängt, dass wir eine große Zahl an illegaler Zuwanderung haben, dann ist zuerst einmal die EU gefragt, die Grenzen Europas stärker zu schützen. Das heißt, ich muss Frontex ausbauen. Ich muss aber auch schauen, dass ich Schlepperbanden das Handwerk lege und die Seenotrettung dann auch in staatliche Hand überführe. Ich sehe den Bund in der Verantwortung, all diese Dinge auf ein natürliches Maß herunterzufahren, was Geflüchtete und Verfolgte in unserem Land erwarten können. Und es darf nicht dazu führen, dass man Geldleistungen erhält und dieses Geld dann nach Hause in die Heimatländer überweist. Und vor allen Dingen, wenn man nicht politisch verfolgt ist, wenn man keinen Anspruch auf Asylrecht hat. Ich sehe aber auch das Land in der Pflicht, all die Dinge auszuschöpfen, die möglich sind. Und das ist bei uns, bei den Freien Wählern, immer die Frage nach der konsequenten Abschiebung, der Residenzpflicht und natürlich auch die offenkundig Nicht-Asylberechtigten nicht in die Kommunen zu bringen, sondern sie in Ankerzentren zu halten. Und wenn ich mir Bitburg, meine Heimatstadt, anschaue mit der AFA, die zurzeit geschlossen ist, weil einfach zu viele Einsätze der Feuerwehr erfolgten, ohne dass wirklich Brände vorlagen, es waren einfach nur die Rauchmelder immer wieder in Gang gesetzt, dann ist im Unterschied zu der Zeit, als ich Landrat war und als das Rote Kreuz die AFA betreute, ein großer Unterschied entstanden mit der Ausschreibung und der Vergabe an einen Drittanbieter. Hier wird zu wenig Leistung an den Menschen erbracht, die sich dort in der AFA aufhalten. Und ich vergleiche das mal mit Gruppen von jungen deutschen Männern, die auf Mallorca sind oder vielleicht an einem anderen Ort, wie dort sich benommen wird. Und es kann nicht sein, dass man diese Menschen mit zu wenig Betreuung in den AFAs lässt. Das ist auch nicht gerecht gegenüber den Menschen in der Wohnsitzgemeinde. Damals, als das Rote Kreuz die Leitung hatte, waren nicht nur die Hauptamtlichen dort, sondern sehr, sehr viele Ehrenamtliche. Und das hat Wunder gewirkt. Und wie Sie sehen, es ist ein ganzer Strauß an Dingen, der notwendig ist, um die Kriminalität in unserem Land bei diesen Gruppen zu verhindern.
Für die Landes